Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Ute Wegmann und einem Schriftsteller, über den ich mich besonders freue, der in der Welt zu Hause ist und heute mein Gast, Lutz van Dijk. Geboren 1955 in Berlin, später nahm er die niederländische Staatsbürgerschaft an. Schon viele Jahre lebt er in Südafrika und Amsterdam. Mit 18 Jahren verließ er Deutschland, ging nach New York, kehrte zurück, wurde Sonderschullehrer. Er promovierte und arbeitete im Anne-Frank-Haus in Amsterdam. Im Jahr 2001 gründete er in einem Township bei Kapstadt eine Hilfsorganisation für AIDS-Waisen, genannt HOKISA, Home for Kids in South Africa. Lutz van Dijk, ein politisch aktiver Mensch, der sich für Minderheiten einsetzt, der sich einmischen will, ist auch Autor diverser Sachbücher. Und er schreibt Romane. Seine Themen: das Judentum, Homosexualität und Queerness, Rassismus und Antisemitismus. Lieber Lutz van Dijk, Sie sind ein Kind der Nachkriegszeit. Ende der 60er Jahre herrschte in Deutschland bisweilen noch ein unreflektierter Ton. Die Nazizeit war noch lange nicht aufgearbeitet. Sie haben sich im Laufe Ihres Lebens umfangreich mit dem Faschismus, dem Antisemitismus und den Gräueltaten der Nazis auseinandergesetzt. Was hat Sie für dieses Thema ausschlaggebend sensibilisiert?
Ich denke, das war wirklich mein Aufwachsen in dieser Mauerstadt West-Berlin damals und zwei Eltern, die durch den Zweiten Weltkrieg schwer traumatisiert waren, was uns als Kindern, mein Bruder und mir, natürlich zunächst nicht bewusst war. Es war alles normal, auch die wirklich schrecklichen Szenen zwischen meinen Eltern, die sich das Leben schwer machten. Wenn ich das Wort traumatisiert benutze, dann mit einem Hintergrund: meine Mutter wurde mit 16 Jahren in Berlin von russischen Soldaten vergewaltigt, konnte ihr Leben lang darüber nicht sprechen. Therapie kam für eine Arbeiterfamilie nicht in Frage. Das war ja nur was für Verrückte, wie sie fanden. Mein Vater wurde mit 16 Jahren aus der 10. Klasse geholt. Die ganze Klasse, Jungs, eine Jungsklasse, wurden zu Soldaten gemacht. Und ich weiß, wie er zu uns sagte: alle meine Kumpels, wie er das nannte, die zur Ostfront geschickt wurden, von denen kam niemand zurück. Ich habe wahnsinniges Glück gehabt. Ich bin mit ein paar Freunden an die Westfront gekommen. In Hannover wurden wir von den Engländern gefangen genommen. Und das hat mein Leben gerettet.
Das heißt, die Mutter hat geschwiegen, aber der Vater hat schon über die Zeit gesprochen.
Ja, natürlich mit all den Verdrehungen. Denn man muss sich darüber klar sein, dass die Generation meiner Eltern kleine Kinder waren, 5 Jahre, als Hitler an die Macht kam, und sie waren noch keine 18, als alles vorbei war. Dieses Leben, das war die Normalität, und Informationen über was anderes davor gab es überhaupt nicht. Ja, und das war ganz sicher für mich ein Motiv, auf die Suche zu gehen. Und mit 14, 15 dachte ich, ich werde meinen Eltern nicht wirklich helfen können. Aber ich muss weggehen, ich muss verstehen, wie sowas passieren kann und ob es woanders auf der Welt anders sein kann. Und so kam es zu dem schönen Titel meines Versuches, mich an meine Kindheit und Jugend zu erinnern: Irgendwann die weite Welt. Das war mein Traum, seit ich 14, 15 bin.
Irgendwann die weite Welt ist der Titel Ihres gerade erschienenen Buchs. Da sprechen wir am Ende natürlich ausführlich noch drüber. Vorher wollte ich Sie noch ein bisschen vorstellen. In Ihren Romanen greifen Sie ja die vorhin genannten Themen alle auf. Fiktionalisiert scheint aber im Grunde hinter jeder literarischen Figur ein Mensch zu stehen. Ich denke zum Beispiel an Ihren Roman Township Blues, für den Sie im Jahr 2001 den Gustav Heinemann Friedenspreis bekamen. Die Geschichte eines 14-jährigen Mädchens, das vergewaltigt wird und dann Angst natürlich vor einer HIV-Infektion hat. In Romeo und Jabulile verliebt sich ein starkes Mädchen, das Fußballspielerin werden möchte, in einen Flüchtlingsjungen. Ihre Romanthemen scheinen immer eng verknüpft mit Erlebtem, Gehörtem oder vielleicht auch Erzähltem.
Ja, das stimmt. Das stimmt deshalb, und das sehen Sie auch an der Chronologie meiner Bücher. In der Zeit, als ich im Anne-Frank-Haus in Amsterdam arbeitete, waren die Themen meiner Jugendbücher vor allen Dingen auf die Frage zugespitzt: wie haben damals junge Leute in dieser Zeit gelebt? Ich habe Biografien jüdischer Jugendlicher geschrieben, aber auch anderer Minderheiten, die verfolgt worden sind. Und wie Sie richtig sagen, die basierten entweder auf wahren Person, die ich dann aber auf Wunsch dieser Person fiktionalisiert habe, oder ich habe die wahren Personen auch erhalten dürfen. Cilly Peiser war ein Beispiel, die im Versteck in Amsterdam überlebt hat mit ihrer Schwester, eine Geschichte sehr nah der von Anne Frank. Das Gleiche findet dann später statt. Sie haben das in der Chronologie eben ja so gut vorgestellt, als ich mit meinem Mann 2001 umzog nach Südafrika, weil wir das Gefühl hatten, mithelfen zu können. Wir waren nicht die europäischen Retter, die in Afrika irgendwas Tolles auf die Beine stellen wollten, sondern wir sind dort einer Krankenschwester begegnet, die damals gesagt hat, als ich einen Jugendliteraturpreis in Namibia gewonnen habe und das erste Mal überhaupt in südliche Afrika durfte, bis dahin hatte ich Einreiseverbot, wir können was daran ändern. Es gibt Medikamente, aber wir haben sie noch nicht. Und die Kinder, die keine Familie mehr haben, für die ein Zuhause zu schaffen. In unserem kleinen Township, klein, immerhin 40.000 Menschen, wäre das möglich. Und das hat uns elektrisiert. Und Bücher dann der nächsten 20 Jahre, ja, das stimmt, haben dann viel Hintergrund, Kontext oder sind auch konkrete Geschichten von Kindern und Jugendlichen, entweder direkt aus unserem Kinderhaus wie bei Temba oder auch von Nachbarkindern aus dem Township. Immer Geschichten, die sehr schwierige Bedingungen beschreiben, aber wo junge Leute einen Weg finden, nicht unterzugehen und sich gegenseitig Mut zu machen.
Jetzt haben Sie eben schon Cilly Peiser erwähnt, geboren 1925 in Frankfurt, 1938 mit einem Kindertransport nach Amsterdam geschickt, wo sie in einem Versteck überlebte. Dann nehme ich jetzt mal Mumaloni, Jahrgang 1993 in Südafrika geboren, Bewohner von Hokisa, oder Rosette Katz, geboren 1942 in Amsterdam. Sie wird 1943 in eine niederländische Pflegefamilie gegeben und erfährt als Sechsjährige dann, dass ihre jüdischen Eltern und ihr Bruder ermordet wurden. Die Titel dieser Bücher, Zu keinem ein Wort, Niemand wird mich töten, damals hieß ich Rita. Was verbindet die Menschen, die zu Ihnen kommen, sich öffnen und dann ihr Leben erzählen wollen?
Ja, es sind ganz individuell verschiedene Geschichten. Es gibt immer, da haben Sie völlig recht, die Parallele, dass es zu persönlichen Begegnungen bei diesen zum Beispiel drei Menschen kam. Es gibt auch Bücher, die ich als Historiker rekonstruiert habe, zum Beispiel über Herschel Grünspan, im Kontext der Pogromnacht, diese Geschichte dieses Jungen, wo wir bis heute ja nicht wissen, was ist aus ihm geworden. Die drei Beispiele, die Sie aber eben nannten, das will ich ganz kurz hier mit einem Satz sagen, stimmen so, wie Sie es beschrieben haben. Cilly Peiser kannte ich zunächst nicht. Dort sprach mich das Jüdische Museum Frankfurt an, ob ich mir vorstellen könnte, Frau Peiser kennenzulernen. Sie würde ihre Geschichte gern erzählen, sieht sich aber nicht in der Lage, das selber aufzuschreiben. Und sie hat etwas gemacht, was damals übrigens, jetzt rede ich doch länger, bitte unterbrechen Sie mich, wenn es zu lang wird, etwas sehr Mutiges gemacht. Sie hat als eine der ersten jüdischen Menschen, die im Versteck überlebt haben, sexuellen Missbrauch zur Sprache gebracht von Rettern, von Helfern. Das war sehr, sehr aufsehenerregend damals, dass sie das gewagt hat. Und Rosette Katz, eine gute, gute Freundin seit vielen Jahren, etwas ganz Besonderes verbindet uns auch noch. Sie hat in der Bundestagsgedenkstunde vor einem Jahr, 2023, eine Rede gehalten, als es um das Erinnern an sexuelle Minderheiten als Opfer der Nazizeit ging. Ihre Geschichte ist kein Jugendbuch geworden, sondern ein Bilder-Kinderbuch, eins der wenigen, das auch Kleinkindern versucht, den Holocaust nahezubringen. Sie ist mit ihren 82 Jahren ein Vorbild von Lebendigkeit und gutem Mut und sich nicht unterkriegen lassen. Und uns beide besorgen die Wahlergebnisse in Europa, in den Niederlanden wie in Deutschland. Und sie hat neulich zu mir gesagt, solange das so ist, werden wir nicht aufgeben. Und da kann ich doch als Jüngerer nur mit dem Kopf nicken und dankbar sagen, natürlich, Rosette, wir machen weiter.
Der Titel dieses Bilderbuchs, damals hieß ich Rita, ist die Geschichte des jüdischen Mädchens Rosette Katz. Eins der drei Bücher, die dieses Jahr von Ihnen veröffentlicht werden. Und dieses Bilderbuch, Sie haben es schon gesagt, es richtet sich an Jüngere, an Grundschulkinder, ist naturalistisch bebildert von Francis Kaiser. Wir folgen im Grunde genommen in diesem Bilderbuch der Erzählsituation von Rosette Katz, wie sie mit Kindern zusammen, ja, im Wohnzimmer
ganz
sitzt.
Ganz wichtig, genau. Die Kinder sind im Dialog mit ihr. so wie sie es auch macht. Wenn sie in Schulen geht, fängt sie niemals einfach an zu erzählen. Sie fragt erst die Kinder und sie weckt ein Interesse. Und manchmal, ich habe es erlebt, ist die erste Stunde, dass sie den Kindern nur zuhört. Und dann haben die Kinder offene Ohren, um auch ihr zuzuhören.
Wenn wir noch mal kurz nach Südafrika gucken und schauen auf die Romane, ganz oft thematisieren Sie in Ihren Büchern, die sich um die HIV-Infektion drehen, auch sexuelle Gewalt. Die ist ganz oft verknüpft mit dem Thema. Verletzungen, die entstehen, die kaum zu heilen sind. Sie schauen immer dahin, wo Homosexualität verboten ist, wo Vorurteile verbreitet werden, wo Rassismus herrscht. Und Sie geben denen, die keine Stimme haben, eine Stimme. Schreiben Sie, Lutz van Dijk, auch gegen das Schweigen?
Ja, ganz sicher, das kann man so sagen. Es ist ein großes Glück, dass mir Menschen vertraut haben oder dass ich Spuren finden konnte von Menschen, die fast vergessen waren. Das Beispiel Herschel Grünspan war ja schon genannt, der in Historikeraufsätzen als krimineller Jugendlicher beschrieben wurde. Während mich interessierte, wie kommt ein 16-Jähriger aus Hannover dazu, in Paris in die Botschaft zu gehen und ein Visum für seine Eltern und seine Schwester zu beantragen, um nach Palästina zu kommen und dann in einer Auseinandersetzung einen hohen Botschaftsbeamten erschießt. Und das wurde dann ja, wie wir wissen, missbraucht von den Nazis für die Pogromnacht. Das ist aber ein Beispiel dafür, weil sie eben sagen, einen anderen Menschen eine Stimme geben. Ich schreibe das in der Ich-Person, als wäre ich Herschel Grünspan. Und das habe ich in den meisten Büchern so gemacht. Und wo immer ich Menschen fragen kann, geschieht es in enger Zusammenarbeit. Und es ist ein einziges Buch, wo ich über mich schreibe, mein Leben lang gezögert, so etwas zu tun. Aber es gibt Gründe, dass ich jetzt dachte, einmal vielleicht doch ehrlich auch etwas über mein Aufwachsen zu schreiben.
Genau, und darüber sprechen wir jetzt, über Ihr Buch, das Ihnen sehr am Herzen liegt, Irgendwann die weite Welt. Mit diesem Buch sind Sie auf Lesereise, deswegen haben wir das Glück, hier zusammenzusitzen. Es ist die Geschichte eines Jungen, der in den 50er Jahren in Berlin geboren wird, doch die Nachkriegszeit erlebt und recht früh seine Neigung zu Jungs feststellt. Und das aber, wie es geschrieben ist, auf sehr natürliche, wenn natürlich auch auf geheime Weise leben kann. Der Junge heißt Jan. Wir begleiten ihn bis zu dem Moment, wo er sein Elternhaus mit 18 Jahren verlässt. Und eingestreut in diese Lebensgeschichte, eine Ich-Erzählung, sind kursiv gesetzte, reflexive Passagen eines älteren Ichs. Es ist ein Roman und hat doch viel mit dem Lutz van Dijk zu tun, der mir jetzt gegenüber sitzt.
Ja, es gibt ja im Englischen die wunderbare Form der Autobiographic Novel, also es heißt eines autobiografischen Romans. Und das habe ich für mich in Anspruch genommen aus zwei Gründen. Zum einen habe ich alle Personennamen von Menschen aus dem unmittelbaren Umfeld geändert, deshalb auch meinen eigenen oder den meines Bruders. Das ist der eine formale Grund. Der andere Grund ist, dass ich natürlich nicht beanspruchen kann, diese Zeit vollständig zu beschreiben und eine Auswahl treffen musste, die vor allen Dingen der Frage nachgeht, wie kann ein Kind, ein junger Mensch, Begriffe, Realitäten verstehen, für die es gar keine Worte gibt. Ich erinnerte zum Beispiel, und das gibt auch ein Kapitel dazu, wie die engste Freundin meiner Mutter einmal heulend abends in der Küche saß und sagte, mein Bruder Sunny hat sich erhängt. Wir Kinder, mein Bruder und ich natürlich entsetzt fragen, warum denn? An dem war uns nie was Besonderes aufgefallen. Das war ein eher einsamer junger Mensch. Wir fanden ihn eher langweilig, eher uns vermutlich auch. Und dann sagte Tante Inga, der hat sich erhängt, weil er so ist. Was meine Eltern sofort verstanden und was mein Bruder und ich erst wesentlich später entschlüsselten als ein Versteckwort für homosexuell. Der hatte die Diskriminierung und das Versteckspielen satt und konnte nicht mehr. Das war das erste Mal, dass überhaupt real ich einen Bezug herstellen konnte. Die andere Begegnung war mit einem Nachbarjungen, ich nenne ihn Anton in dem Buch, der eine Knochenkrankheit hatte. Ein Kind, wo man heute sagen würde, ein Opferkind, der von allen gehänselt wurde. Und den ich aber nett fand und deshalb, weil wir uns befreundeten, zu seinem Beschützer wurde. Was ich damals noch nicht ahnte, wir waren ja am Anfang noch relativ klein, dass er als ich bereits Gefühle für andere Jungen entwickelte. Und als er mir das im Keller dieses Mietshauses deutlich erkennen lässt, bin ich auf eine unglaublich glückliche Weise überrascht. Weil da passiert etwas, was ich mir eigentlich ersehnt habe. Und das Starkwerden unter sehr widrigen Bedingungen ist die eine Spur in diesem Buch. Und mich beglückt sehr in Rezensionen, dass einige dies erkennen, dass es nicht ein Buch ist, was zuerst Homosexualität thematisiert, sondern die Suche nach Identität. Die zweite Spur in diesem Buch ist, das zu versuchen, was meinen Eltern in ihrem Leben nicht gelungen ist, mit einer unglaublich schwierigen Realität fertig zu werden, aber mit niemandem darüber reden zu können. Sie haben eben das schöne Wort benutzt oder den Satz benutzt, anderen eine Stimme zu geben. Ich habe versucht, meinen Eltern mit Achtung zu begegnen, aber sie konnten miteinander nicht. Und sich zu trennen war auch in dieser Zeit sehr negativ behaftet, also gar nicht in ihrem Vorstellungsrahmen. Also quälten sie sich weiter durch dieses Leben. Das in Achtung und vielleicht auch mit einer gewissen Anerkennung für das, was sie positiv versuchten, darzustellen und damit für eine Generation.
Es ist ja, wie Sie auch gesagt haben, kein Themenbuch, sondern es ist auch ein dokumentarisches Buch im Grunde genommen über diese Zeit. Und das Thema Homosexualität, das zum ersten Mal zu spüren, das zu erkennen, das ist Ihnen sehr, sehr gut gelungen, das in so einer Natürlichkeit darzustellen. Das finde ich ganz wunderbar. Und die Achtung den Eltern gegenüber habe ich so gelesen, habe ich so empfunden. Ich habe es so gelesen, dass es der Figur Jan wirklich dort zu eng war, wo er lebte und deswegen ja irgendwann in die Welt hinaus musste, um sich selber zu entwickeln.
Es konnte nicht weit genug sein.
Ja, es war ja dann New York.
Ja, mein eigenes Leben, das ist ja der letzte Satz in meinem Buch, so begann mein eigenes Leben.
Jetzt haben Sie ich gesagt und nicht Jan. Ja. Das ist schön, weil genau all diese kleinen Geschichten tauchen natürlich im Roman auch auf. Sie hätten ja eine Autobiografie auch schreiben können. Das darf man, glaube ich, mit 70 auch. Aber das haben Sie nicht gemacht, weil zu viele der Menschen ja noch leben und weil Sie einfach jetzt nicht übergriffig sein wollten und die nicht in Ihrem Buch auftauchen lassen wollten.
Ganz genau. Und auch, was ich ehrlich sagen muss, ich musste einige Menschen, die mir auch lieb und wichtig waren, weglassen. Nein, ich musste da auswählen.
Jetzt habe ich ja schon gesagt, der Roman ist auch ein dokumentarischer Blick auf die BRD nach dem Krieg. Die Spätheimkehrer, das erste Auto, die Autobahn, Otto-Kataloge,
der Mauerbau.
Mauerbau natürlich, Wirtschaftswachstum. Sie finden hier eine gute Balance zwischen der Schilderung einer Kindheit im Nachkriegsdeutschland und dem Leben eines Jungen, der früh merkt, dass er anders ist. Und das ja zu einer Zeit, das muss man auch nochmal explizit erwähnen, wo Homosexualität noch unter Strafe stand, also nicht offiziell gelebt werden
durfte. Bis 1969, also als ich 14 Jahre war und das dann schon natürlich verstand, dass ich eigentlich ein Krimineller war, habe ich in meinem Herzen gedacht, ich glaube, dieses Gesetz stimmt nicht. Ich weiß nicht, woher ich das mit 13 oder 14 mir vorstellte. Im Buch beschreibe ich das aber wesentlich differenzierter.
Sie waren immer politisch aktiv, nicht nur in Ihrer alltäglichen Arbeit, sondern auch in Ihren Büchern. Sie haben in Ihrem Leben ungeheuer viel bewirkt. Eine der letzten Aktivitäten war die 2018 an den Bundestag herangetragene Petition für die Gedenkstunde der queeren Holocaust-Opfer, die 2023 zum ersten Mal stattgefunden hat. Lutz van Dijk, glauben Sie, dass man auch mit Büchern politischen Einfluss nehmen kann?
Ich bin überzeugt. Und das sage ich auch allen jungen Kolleginnen und Kollegen, die daran vielleicht zweifeln. Ich hatte es vorhin erwähnt, dass ich einmal in Israel inhaftiert worden war, weil ich in ein Grenzgebiet gekommen war. Ich wurde verhaftet in der zweiten Nacht im Gefängnis, war der Aufseher ein Strafvollzugsbeamter, ich weiß nicht, wie man das im Militär nennt, mit dem ich ins Gespräch ging über Kinderliteratur. Warum? Ich hatte mir von der israelischen Botschaft einen Ausweis geben lassen, von dem ich hoffte, er würde mir helfen. In dem stand drin, Lutz van Dijk ist ein Journalist, der aber vor allen Dingen Kinderbücher schreibt. Und dieser Militäroffizier sagte, ich schreibe auch Kinderbücher. Daraufhin, es war nach Mitternacht, redeten wir bis 3 Uhr morgens über Kinderliteratur und um 5 Uhr sagte er zu mir, ich muss mal mit meinem Vorgesetzten sprechen, ich glaube, Sie sind falsch. Um 7 Uhr wurde ich freigelassen aufgrund von Kinderliteratur.
Das ist ein wunderbares Schlusswort. Lutz von Dijk, mit Ihrer praktischen Arbeit geben Sie seit vielen Jahren in Afrika vielen Kindern ein Zuhause, oft sogar das erste Zuhause. Jetzt haben Sie und Ihr Mann sich ein bisschen zurückgezogen. Sie sind, die haben es mir vorher gesagt, jetzt die Opas in
das
diesem
ja
Haus.
Das ist ja ein Aufstieg in afrikanischen Ländern,
ist ja,
anders
das ist
als
schön.
In Europa.
Genau. Mit Ihrer literarischen Arbeit gelingt es Ihnen, einen Ton zu finden, der junge Menschen anspricht und sie auf besondere Weise an Themen und an den Kontinent Afrika mit all seinen Facetten heranführt. Denn gleichzeitig zeigen Ihre Bücher auch den ganz normalen Alltag der Kinder und Jugendlichen mit Schule, mit erster Liebe und, ich habe es am Anfang gesagt, mit Fußballträumen. Ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Der Schriftsteller Lutz von Dijk war heute Gast im Büchermarkt. Wir sprachen über viele seiner Bücher, vor allem über das neue Irgendwann, die weite Welt. Alle bibliografischen Angaben und die Sendung finden Sie auch unter deutschlandfunk.de und in unserer Deutschlandfunk-Audio-App. Bevor ich mich ins Wochenende verabschiede, hören Sie meine Kollegin Dina Netz mit ihrem Sachbuch-Weihnachtstipp in unserem täglichen Adventskalender.
Die dunkle und kalte Jahreszeit scheucht uns nicht nur aufs Sofa, viele Menschen macht sie auch nachdenklich. Die großen Sinnfragen erscheinen, wenn das Jahr zu Ende geht, besonders drängend. Aus Frankreich kommt das perfekt zu dieser Zeit passende Sachbuch zu uns. Es reißt nämlich die Geschichte der Philosophie auf nicht einmal 200 Seiten ab und hat dabei immer die Zuspitzung des Untertitels im Blick, was wir von den großen Philosophen heute noch lernen können. Die männliche Form irritiert hier ein bisschen, zumal im Buch und auch auf dem Cover durchaus Philosophinnen zu finden sind. Aber tatsächlich ist die ältere Philosophiegeschichte natürlich männlich geprägt. Und auch wenn westliche Denker im Mittelpunkt stehen, das Buch stellt die Anfänge der Philosophie im antiken Orient und Okzident gleichberechtigt nebeneinander. Auf einer Seite streiten zwei bärtige alte Männer, Heraklit und Parmenides, darüber, ob alles ständig in Bewegung ist oder alles bleibt. Auf der Folgeseite werden Konfuzius und Lao Tse mit noch längeren Bärten eingeführt. Wobei Einführen nach trockenem Text in einem Philosophielexikon klingt, das Gegenteil ist der Fall. Chiara Pastorini und Perceval Barrier haben das Buch durchgehend als Sachcomic gestaltet. Platons Höhlengleichnis erläutern Autorin und Illustrator zum Beispiel anhand von Kindern, die zockend vor ihren Bildschirmen hängen, bis auf eins, das aus dem Raum geht und die Welt draußen entdeckt. Ein ebenso witziger wie für Kinder gut nachvollziehbarer Transfer von Platons Ideen ins Heute. Auf ähnliche Weise werden immer wieder witzige aktuelle Anknüpfungspunkte geschaffen. Thomas von Aquin und Wilhelm von Ockham treffen zum Beispiel als Stargäste einer Fernsehshow von Mittelalter-TV aufeinander. Für den Transfer ins Heute sorgen auch zwei pfiffige Kinderfiguren, die in allen Kapiteln auftreten. Stelio und Lena hinterfragen die großen Worte der Weisen auf erfrischend trockene Art und bringen deren hochtrabende Gedanken mit kindlicher Direktheit und Neugier sehr pragmatisch zurück auf den Boden der Tatsachen. Die Philosophen tauschen sich via Sprechblasen aus und wo doch einmal etwas in knappen Fließtexten erklärt wird, bringt Chiara Pastorini die wichtigsten Gedanken in einfachen Sätzen auf den Punkt. Die Gestaltung in gedeckten Farben ist übersichtlich, die Dramaturgie einleuchtend. Am Schluss jedes Kapitels gibt es eine Seite mit zum Beispiel Regeln aus der orientalischen Philosophie, die dir im Leben helfen können. Oder praktischen Tipps für ein aufgeklärtes Leben mit aktuellen Anwendungsmöglichkeiten für die jeweilige philosophische Schule. Bei Hypatia von Alexandria zum Beispiel, die heute als Symbolfigur der Gedankenfreiheit gilt, finden sich Ideen zu Dogmatismus und Fanatismus, die jetzt noch genauso aktuell sind wie zu ihren Lebzeiten im 4. Jahrhundert nach Christus. Der Verlag empfiehlt Weise und rebellisch ab 10 Jahren, was das eine oder andere Kind überfordern könnte. Vielleicht macht es doch eher ab 11, 12 Jahren Freude, sich mit den komplexen Fragen und Begriffen dieses Sachcomics auseinanderzusetzen. Nach oben ist die Altersspanne jedenfalls offen. Ein Buch für alle, die auf unterhaltsame Weise zum Nachdenken angeregt werden möchten und Impulse für gute Vorsätze, gibt's auch jede Menge.
Das war Dina Netz mit ihrer Weihnachtsempfehlung. Chiara Pastorini und Percival Barrier. Weise und rebellisch, was wir von den großen Philosophen heute noch lernen können. Aus dem Französischen von Ingrid Ickler, 173 Seiten im Knesebeck Verlag. Ein schönes Adventswochenende wünscht Ihnen Ute Wegmann.